Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nur wer außerordentlich viel Geld kriegt, leistet auch Außerordentliches. Mit diesem Argument rechtfertigen Banken auch heute noch Spitzengehälter und Boni. Für die allermeisten von uns ist das nach der Talfahrt der Wirtschaft schwer verständlich. Die Boni gelten darum mittlerweile als Schimpfwort. Und die Politiker von links und rechts streiten sich darüber, wie man die Lohnexzesse am besten verhindert. Wir fragen, was bringen Lohnexzesse wirklich? Am Mikrofon Caroline Türkauf.
Immer zu wenig und doch genug zum Leben. Man hat immer das Gefühl, eigentlich hätte ich noch mehr verdient.
Die Tendenz ist, und das ist nicht nur in Banken, dass man das belohnt, was einfach zu messen ist.
Leistung hat meines Erachtens sehr wenig mit guter Entlohnung zu tun.
Ich erlebe jetzt selten, dass ein Banker sagt, das ist doch eigentlich verrückt, wie viel ich verdient habe, wenn ich mir vergleiche, was die berühmte Krankenschwester verdient.
Man kann die gleiche Leistung auch für weniger Geld haben. Es liegt im System und das System ist zum Teil heute noch falsch.
Der S3 Input.
Sie haben gigantische Summen eingeheimst und auch gigantisch viel verloren. Die Spitzenbanker. So viel verloren, als die Staaten und damit der Steuerzahler mit Rettungsaktionen haben müssen die Banken retten. Auch die UBS. Mittlerweile schreiben die Banken wieder Gewinn. Die Wirtschaft selber hat sich ein bisschen erholt, die Arbeitslosenzahlen aber, die steigen weiter. Und viele stellen klammt die Frage, ob die Finanzwelt erst etwas gelernt hat aus der Krise. Schon, sagt der UBS-Chef Oswald Krübel, es gab weniger Lohnexzess als vor der Krise.
Die Entlöhnung ist erstaunlich gefallen im Bankensystem und sehr, sehr viel tiefer als viele annehmen.
3 Milliarden Franken zahlt die UBS dieses Jahr an Boni. Schon wieder doppelt so viel wie im Jahr davor und das, obwohl der Personalbestand deutlich abgenommen hat. An der Wall Street haben die Bonuszahlungen im Vergleich zum letzten Jahr um 17% zugelegt. Der Bonitopf insgesamt dürfte ein bisschen kleiner geworden sein, als aber die Finanzwelt wirklich fundamental umdenkt, bezweifeln viele. So auch der Wirtschaftswissenschaftler Bruno S. Frey.
Sie hat erstaunlich wenig gelernt. Das sehe nicht nur ich so, sondern viele andere auch. Zum Beispiel der Obama ist ja sehr entsetzt darüber, dass jetzt kaum ist die Krise vorbei, geht es wieder los mit diesen Boni. Das finde ich wirklich erstaunlich und erschütternd. Das Überraschende ist ja, dass Tätigkeiten, die neu mehr sonst genau gleich ausgeführt werden, in einer Bank einfach oder im Finanzsektor allgemein, sehr viel besser bezahlt werden. Die gleiche Tätigkeit. Und das ist einfach ein Auswuchs.
Wie man diesen Auswuchs sinnvoll begegnet, erfahren wir später. Zuerst lernen wir einen kennen, der lange Jahre genau in dieser Welt der Auswüchse daheim war. Wir treffen den ehemaligen Investmentbanker Sander Malin, treffen ihn in seinem modernen Haus, viel Beton, viel Fenster, mit Sicht über Baden. Ehemalig, weil er seinen Job als einen der Generaldirektoren der Deutschen Bank beim Platzen der Dotcom-Blutre verloren hat. Selmal im 2002 ist das gewesen. Seitdem ist der 52-jährige Sander Malin selbstständig. 70% von seiner produktiven Zeit ist er als unabhängiger Verwaltungsrat für verschiedene Unternehmen tätig, wie er sagt. Die restlichen 30% von seiner produktiven Zeit stieg er für Non-Profit-Organisationen zur Verfügung. Als er nicht mehr so in einer Tretmühle ist wie vor 10 Jahren, als er als Investmentbanker ganz oben mitgespielt hat, genieße er, sagt er sportlich mal, mit einem klaren Blick. Was meint er? Wie schätzt er die aktuelle Situation ein? Hat die Bankenwelt etwas gelernt aus der Krise?
Auf den ersten Blick habe ich nicht das Gefühl, dass irgendwelche Lehren gezogen sind. Nur, das ist jetzt eine ganz einfache Antwort, also dass die Auszahlung von diesen Boni, die heute ausgezahlt werden, da einen direkten Zusammenhang zu machen, mit dass Banken nicht gelernt haben, ist ein bisschen schwierig, weil das viel auch heute schon langfristige Boni sind, mit langfristigen Zielvereinbarungen, die ich jetzt so von außen nicht einfach so verurteilen möchte.
Trotzdem sagen Sie, viel gelernt haben nicht. Erschüttert Sie das? Oder erstaunt Sie das?
Es erstaunt mich ja, weil ich sage jetzt mal, die Welt verändert sich, die politische Welt verändert sich, die Umwelt verändert sich, die Ethik verändert sich. Es erstaunt mich schon ein bisschen, dass gewisse Bereiche ein bisschen länger haben, sich anzupassen als andere.
Eine diplomatische Äußerung am Anfang des Gesprächs. Aber sie zielt voll in den Kern der Sache, nämlich als die Bankenwelt, und wir reden hier immer von den Grossbanken, also nicht den kleinen, zum Beispiel den kantonalen, der Raiffeisenbanken, als die Grossbanken eben nach anderen Gesetzen funktionieren als der Rest der Wirtschaft. Und als würde Sander Malin das gerade noch unterstreichen, springt er los und holt den dicken Ordner führen. Daraus zieht er ein Blatt Papier, eine Rangliste aus dem Jahr 1992 von der Schweizerischen Volksbank, die die Banken miteinander vergleicht.
Was schlussendlich zeigt, dass für uns Ratings wichtig sind, dass für uns Ranglisten wichtig sind, welches sind die grössten Kunden, die wir haben, und wie ist denn mehr im Vergleich zu der Konkurrenz. Und das Ziel war natürlich immer, möglichst das nächste Jahr etwas besser zu sein als das Jahr und weiterführen zu können in der Rangliste.
Die Ranglisten sind für das Geschäft extrem wichtig.
Ranglisten sind für, ich sage es mal, die Spezies Mensch sehr wichtig.
Was ist denn das für eine Spezies Mensch?
Für andere Leute sicher auch. Also, ich glaube, es tut doch jeder bestreben, sich ständig zu verbessern.
Jeder Mensch möchte seine persönliche Leistung ständig verbessern, weiterkommen, relativiert der Sander Malin. Der ehemalige Investmentbanker möchte auf keinen Fall in Schwarz-Weiss-Muster operieren und die Bankenwelt verunglimpfen. Das Weiterkommen manifestiert sich in der Bankenwelt halt anhand von Zahlen, sprich im guten Lohn. Und der sei für sie entscheid, als gelehrter Jurist vor über 25 Jahren in der Bankenwelt Fuß zu fassen, nicht unwichtig gewesen.
Also eigentlich bin ich frisch ab Studium rein per Zufall in die Branche hineingekommen. Aber wenn ich mir das dahinter überlege, ist sicher ein wichtiger Motivationsfaktor ist schon das Geld gewesen. Auch das Schaffen mit Geld, aber auch das Geld verdienen.
Der Stimulus ist gesehen, auch immer mehr Geld verdienen dementsprechend.
Ja, das ist am Anfang noch nicht so klar gewesen, weil als frischer Anfänger und als Sachbearbeiter ist der Geldtopf noch nicht so riesig. Und ich kann mich noch gut erinnern, man hat dazu mal eine Platzkonvention gehabt. Also es ist egal, zu welchem Arbeitgeber man gegangen ist. Man hat als Startsalär 5'500 Franken bekommen. Egal, ob man zu einer Revisionsgesellschaft gegangen ist, zu einer Bank oder einer Versicherung. Das war einfach der Starthonorar gewesen, auf dem Platz Zürich.
Und nachher hat man aber schon dann den Anreiz gehabt, dass es schnell mehr ist auf dem Kontenlohn.
Also im ersten Jahr ist eigentlich mehr das Produkt selber gewesen, das mich gereizt hat, dass ich sage jetzt mal, die grossen Summen, die man als, eben gerade nach dem Studium sowieso nicht kennt hat, wenn plötzlich da von Hunderten, von Millionen arbeitet und selber mitmacht an dieser Vertragsunterzeichnung, ist das schon etwas, wo man sich zuerst daran gewöhnen muss. Ich weiss noch, ganz am Anfang hatte ich mal eine Vertragsunterzeichnung in München. Da bin ich mit 600 Millionen in der Mappe schlussendlich noch nach dieser Vertragsunterzeichnung noch durch den Park gelaufen zu München, weil man noch Zeit hatte, bis der Flieger zurückgegangen ist. Und das ist schon noch ein spezielles Gefühl.
Aber ist nicht Ihres Geld denn?
Nein, aber es ist, man identifiziert sich schon damit.
Man identifiziert sich mit dem Geld. Und zwar so, als man stolz ist, als man dazu beigetragen hat, dass aus viel weniger Geld plötzlich 6 Millionen geworden sind. Der Vorgang von der Geldvermehrung an sich hat ihm am Anfang von seiner Karriere eine grosse Befriedigung gegeben, erinnert sich der Sander Malin.
Es geht sehr oft um innovative Ideen, um gute Ideen, wie man die umsetzen kann. Und manchmal gibt es dann halt mit der Zeit daraus auch etwas, das man nicht mehr kontrollieren kann.
Wann ist jetzt eben das passiert, dass Sie gesagt haben, dass Sie das Geld an sich auch interessieren, also das Geld auf dem Konto landet?
Bei mir war es so, dass es in dem Moment gerade zusammengefallen ist, mit dem Untergang der Schweizerischen Volksbank, wo ich dann, weil ich fachlich sehr gut war, von einer amerikanischen Bank kurz vor Durchschluss abgeworben worden bin. Und die haben dann eben amerikanische Salär auch in der Schweiz gezahlt. Und dort habe ich Blut gerochen. Bald auch einen Bonus gekriegt.
Wie hoch ist denn was ein Bonus
gewesen? Das war der Bonus noch ein paar Monate Salär gewesen. In der heutigen Bonusdiskussion würde ich einen Bonus anders definieren. Heute würde ich sagen, wenn wir von, ich sage jetzt mal, Abzockerinitiative oder Gott weiß was diskutieren, würde ich erst von einem Bonus reden, von einem Jahressalär aufwärts.
Bald aber hat er bei der amerikanischen Investmentbank Merrill Lynch, selmal noch eine der weltweit führenden Investmentbanken, Boni eingefahren, die viel höher waren als doppelt so viel wie sein Jahressalär. Wie viel er selbst oder danach als einer der Generaldirektor der Deutschen Bank verdient hat, sagt er nicht. Nur so viel.
Immer zu wenig und doch genug zum Leben. Aber eben immer zu wenig, das ist einfach, wenn man vergleicht mit anderen. Man hat immer das Gefühl, eigentlich hätte ich noch mehr verdient. Ich würde es vielleicht anders sagen. Meine Frau hat dazu mal auch 100% gearbeitet, als wir noch kein Kind hatten. Und sie hat einen Bruchteil davon verdient.
Hat sie dann nie gefunden, irgendwie zu langsam bei dir, oder?
Sie hat einfach die Welt nicht verstanden. Sie hat gesagt, wir leben in zwei völlig verschiedenen Welten. Und ich habe sie auf eine Art verstanden und auf eine andere Art ist dann, wie soll ich sagen, hat dann die blöde Situation gegeben, das klingt jetzt ganz komisch, aber dass ich mir sogar eine Art wie grosszügig vorgekommen bin, dass ich sie arbeiten lasse, damit sie etwas Vernünftiges zu tun hat den ganzen Tag. Auch wenn es finanziell ein negativer Faktor war für uns, wenn man durch ihr zusätzliches Einkommen noch in eine höhere Progressionsstufe kommt. Abstruse Gedankengänge hat man dann.
Wenn man so viel verdient, kann es offenbar abstrus werden. Abstrus darum, weil er selber ja immer mehr und mehr verdient hat und ja eigentlich der Hauptverursacher war fürs Rutschen in die immer höhere Steuerprogressionsklasse. Hat er sich dann nie gefragt, gerade wenn man sich vorstellt, dass die Frau auch 100% schafft, ob sie hohen Lohn plus die Boni gerechtfertigt sind?
Ich hatte damals schon Zweifel jeweils. Ja, was ist es eigentlich? Mit was vergleiche ich mich? Und wenn man sich vergleicht mit dem Gespänli links und dem Gespänli rechts, sagt man, eigentlich müsste ich ja noch viel mehr verdienen als der links und der rechts, weil die können ja nichts, wissen nichts und tun nichts. Wenn man dann aber vorausgeht und schaut, was machen meine Bekannten in anderen Berufen, sagt man ja, macht es denn eigentlich Sinn, dass mein Grundlohn 5-mal oder 10-mal höher ist als ein anderer, der auch 8 Stunden am Tag arbeitet? Und man sagt, okay, ich arbeite vielleicht statt 8 Stunden, vielleicht, ich weiß nicht wie viel, ein paar Stunden mehr, aber es ist nie schon nur 100% mehr, also eine längere Periode, 16 Stunden, schafft niemand. Und das wäre nur der zweifache Lohn.
Haben Sie dann gesagt, ich habe viel Verantwortung? Man muss, wenn man sich die Frage stellt, von sich selber und trotzdem eine Antwort finden?
Es ist einfach schön, viel zu verdienen. Es geht nur darum, der Beste zu sein. Also sowohl als Firma, wie dann auch als Einzelperson. Wie eine Olympiade jetzt auch. Ich will Goldmedaille.
Also die Goldmedaille ist dann das Geld?
Das hat einen sehr direkten Zusammenhang. Ja, also man weiß, wer die Besten sind. Und entsprechend, oft ist sogar so in gewissen Bereichen, dass die Rangliste nach dem Geld gemacht wird. Also ich sage jetzt mal, befördert. Zuerst kommt das Geld und nachher kommt die Beförderung.
Die Besten sind die, die am meisten Geld verdienen. Die Geldleistung ist einfach messbar. Wird viel Geld angeschaufelt, gibt es Anreize, zum Beispiel Boni, noch mehr anzuschaufeln. Ob das, was man den Kunden verkauft, auch verhebt, ist zweitrangig. Das hat sich mehr als deutlich gezeigt. Intern weiss man ganz genau, wer gerade bei welchem Verkauf am meisten verdient hat. Die Rangliste wird ständig aktualisiert. Man ist in ständigem Konkurrenzdruck. Für ihn ist der Winter, also die Zeit, wo die Boni vergeben worden sind, ziemlich belastend gewesen, sagt der Sander Malin. Sich dem Sog der Rankings und damit auch den Boni zu entziehen, klingt aber offenbar nicht.
Es ist schon nur zu wissen, dass die und die Person so und so viel bekommen hat. Und ob das auf der Rappen genau stimmt oder nicht, ist egal, aber die Grösse noch nicht so. Das lässt einem schon gewisse Ehrfurcht von dieser Person haben. Wenn man dann tiefer drinnen ist im System und dann manchmal sieht, wie wenig die Person weiss oder kann, in gewissen Bereichen, dann wird man dann unzufrieden und sagt, ja, aber Moment, halt, der hat ja von dem und dem keine Ahnung und er bekommt trotzdem so viel mehr.
Dann wird man neidisch.
Dann wird man natürlich neidisch, ja.
Dann schafft man selber noch mehr.
Nein, das kann man nicht mit Volumen ändern. Es hat oft mit Funktionen zu tun. Also ich sage jetzt mal, tendenziell jemand, der ein guter Verkäufer ist, ein guter Kommunikator ist, verdient mehr als jemand, der ein guter Mathematiker ist. Also Kommunikation und Verkaufen ist A und O.
Was sind Sie gewesen?
Ich sage jetzt mal zwischendrin, aber eher auf der technischen Seite.
Eher auf der technischen Seite, das heisst, es hat immer noch bessere Verkäufer gegeben als er selber. Es hat also immer noch Kollegen gehabt, die ein Spürchen weiter vorne gestanden sind, die noch mehr gekriegt haben, obwohl sie offenbar gar nicht unbedingt mehr bzw. Besseres geleistet haben.
Wie so oft im Leben, sagt der Sander Malin, haben auch bei den Boni die Glück, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, in der richtigen Abteilung den richtigen Grosskund zugewiesen bekommen. Wissen und Können sind zumindest in diesem Bereich, also im Investmentbanking, zweitrangig. Was so viel heisst wie, der Faktor Glück wird überbezahlt, wird als Leistung verrechnet, die eigentlich gar keine ist. Von den Mitarbeitern, die leer ausgehen, wird das als ungerecht empfunden. Sie werden darum demotiviert. Das Phänomen ist bekannt, vor allem bei den Arbeitspsychologen, also denen Wissenschaftlern, die erforschen, wie sich der Lohn auf unsere Arbeitsmotivation auswirkt. Ein von ihnen ist der Norbert Semmo. Der Einwand von Sander Malin, als nämlich die Leistung mehr mit Glück als mit Können zu tun hat, die kennt der Arbeitspsychologe gut. Genau das sei nämlich typisch für die Finanzwelt. Weil in der Finanzwelt vor allem die Leistung zählt, die viel Output bringt.
Wenn man das fest bewertet, tut man unterschätzen, dass natürlich jeder, der irgendetwas macht, das Ergebnis nur noch bedingt beeinflussen kann. Es kann jemand ein Vermögen verwalten oder sehr gut investieren in Sachen, die vielversprechend sind, die ein gutes Ranking haben und so weiter. Und jemand anderes tut auch in solche Unternehmen investieren, die ein gutes Ranking haben und so weiter. Und gleich gehen die einen Unternehmen auf und die anderen vielleicht gerade nicht, weil alles Mögliche passiert, weil Rohstoffmärkte ändern, was auch immer. Das heisst, die beiden haben eigentlich von der Leistung vom Handeln her beide das gut gemacht. Oder ein hat Glück oder ein hat Pech. Und das tut man dann gerne unterschätzen. Man tut natürlich, das wissen wir natürlich aus viel psychologischer Forschung, wenn etwas ist gut gegangen, tut man den eigenen Anteil an dem gerne überschätzen. Ich kann etwas schlecht machen und habe einen Kollegen, der das gesehen hat, Achtung, pass auf, und er tut mich gerade noch davon bewahren, einen grossen Fehler zu machen. Wenn der gerade nicht da ist, hätte ich ihn vielleicht gemacht. Da hängt sehr viel eben nicht nur von meinem Verhalten ab, sondern auch von dem, was drumherum und nachher passiert.
Das, was drumherum und nachher passiert, wird, wenn man den Output als Leistung anschaut, nicht verrechnet. Zählen tut der reine Output, also der Gewinn. Und die rein output-orientierte Leistung erzielt man am einfachsten, wenn man die Mitarbeiter mit viel Geld motiviert. Die Mitarbeiter werden so steuerbar. Wie das konkret funktioniert, gerade im nächsten Teil dieser Sendung.
DS3 Input.
Jetzt ist genug abgezockt. Das finden mittlerweile Politiker von links und rechts und wollen den Boni, den exorbitanten Gehälter, den Riegel schieben. Die Banken sagen, nein, sorry, die, die viel leisten, brauchen auch viel Geld. Immer noch extrem viel. Die UBS hat schon wieder Milliarden von Boni bereitgestellt. Wir fragen, schaffen die Leute wirklich viel besser, wenn sie viel mehr verdienen? Antwort auf diese Frage finden wir beim Arbeitspsychologen Norbert Zimmer. Leistung definiert er so.
Grundsätzlich kann man Leistung von zwei Perspektiven anschauen. Oder? Das eine ist, was kommt dabei raus? Der Output, das ist mehr eine wirtschaftliche Betrachtung. Oder vom Verhalten her, was macht jemand? Wird jemand die Sachen machen und gut machen, die von ihm oder von ihr gefordert sind? In der Psychologie schauen wir natürlich vor allem auf das Verhalten.
Welche Leistungsart wird jetzt häufiger bemessen?
Das geht eigentlich immer durcheinander. Oder? Auch im normalen Leben. Oder? Wenn ich einen Handwerker lasse, der verrechnet mir seine Stunden. Hingegen, wenn ich ein Haus kaufe, der Notar, der kommt den Prozentsatz vom Wert vom Haus über. Oder? Und es ist völlig gleich, ob ein Vertrag komplizierter ist oder so. Das spielt immer beides durcheinander. Ich denke, man kann beides einberechnen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass nicht sozusagen eins ganz einseitig betont wird. Und das ist gerade bei dem Output-orientierten, glaube ich, in letzter Zeit immer wieder passiert.
Also das wäre dann konkret die Finanzwelt, was ich jetzt ansprechen?
Zum Beispiel, ja. Die Output-Betonung ist eigentlich nie richtig konsequent gewesen. Weil wenn man auf Output geht, dann muss man natürlich sagen, Bonus ist fein, aber dann muss es auch einen Malus geben. Tatsächlich ist relativ klar gewesen, wenn man einen Bonus über manches Jahr überkommt, tut man den als Bestandteil vom Lohn anschauen und ist überhaupt nicht bereit, auf den zu verzichten.
Führt das dann automatisch dazu, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Boni kriegt oder einfach mehr Geld kriegt als Anreiz, dass es immer dann dazu führt, dass er mehr schafft?
Also alle Leistungsbewertungssysteme, ja, wie auch immer sie im Detail funktionieren, sind als erstes mal Leistungssteuerungssysteme, also sie dürfen Verhalten steuern. Ob das nachher dazu führt, dass die Leistung besser wird, ist eine ganz andere Frage. Das hängt natürlich auch von dem ab, wie sinnvoll die Kriterien sind. Und wir haben ja gerade in der Boni-Diskussion gesehen, dass viele Kriterien auf sehr kurzfristige, risikoreiche Verhaltensweisen sind rausgelaufen. Oder? Was nicht unbedingt immer heisst, das ist das Beste für das Unternehmen, langfristig denkt. Wenn man sich den Lohn mit Verhaltensweisen verdient, wo für das Unternehmen nicht gut ist, das ist ja nicht bei den Boni so. Oder? Es gibt auch Sachen, wo man zum Beispiel sagt, gewisse Leute im Callcenter dürfen nur so viele Minuten brauchen für ein Gespräch. Oder? Ja, die machen das Gespräch kurz und die Leute, die ein schwierigeres Problem haben, probieren ein bisschen abzuschneiden. Ob das auf Dauer der Kundenbindung nützt, ist eine ganz andere Frage. Aber natürlich tut Leute sich an dem ausrichten, wo bewertet wird, das ist klar.
Geld als Motivation mehr zu leisten funktioniert bei allen Menschen, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Zimmer. Denn das Geld, also auch der Bonus, ist das äussere Anerkennen von unserer Leistung, ist Wertschätzung. Und gewertschätzt werden wollen wir alle. Das ist ein menschliches Bedürfnis. Aber nicht alles, was wir leisten, leisten wir nur wegen dem Geld. Es gibt neben der Motivation von der äusseren Anerkennung nämlich auch noch die innere Motivation. Psychologen reden hier von der sogenannten intrinsischen Motivation. Auch der ehemalige Investmentbanker im ersten Teil dieser Sendung hat von dieser intrinsischen Motivation geredet. Und zwar dort, wo er die grosse innere Befriedigung beschrieben hat, die er empfunden hat, wenn er ein schwieriges Problem gelöst hat. Die Befriedigung sei so gross gewesen, als er in dem Moment nicht ans Geld gedacht hat, das auf sein Konto fließt.
Das ist aber genau der Unterschied zwischen der sogenannten intrinsischen und extrinsischen Motivation. Intrinsisch, das ist aber das an der Sache orientiert sein und sich für das interessieren und wollen, etwas Gutes leisten. Und das Extrinsische ist dann mehr die Anerkennung, vielfach auch das Geld. Es gibt immer eine Mischung von beidem. Aber was wir auch wissen, ist Leute, die sehr fest auf das Extrinsische orientiert sind. Oder? Die sind grundsätzlich im Durchschnitt, muss man natürlich sagen, weniger zufrieden, weniger glücklich in ihrem Leben. Oder? Weil das sind Sachen, die ja quasi endlos sind. Also ein gutes Stück intrinsische Motivation hat, tut einem auch selber gut. Plus, wenn es ganz fest auf das Extrinsische geht, heisst es natürlich auch, ich mache das, was die Anerkennung bringt. Gleich, ob es dem Unternehmen nützt, gleich, ob es dem Kunden nützt. Oder? Und das hängt natürlich sicher mit dem zusammen, dass ganz viele Sachen, die kurzfristig her etwas braucht, aber längerfristig eben nicht unbedingt etwas bringen, gleich gemacht werden.
Gleich gemacht werden, weil der Bonus, der einem winkt, so viel äussere Anerkennung bringt. Wenn einem nur noch interessiert, was die anderen von der eigenen Leistung denken und auf die Belohnung hofft, dann ist man selber mit dem Inhalt der Arbeit nicht mehr verbunden. Die Arbeit wird zweitrangig, es geht eben nur noch um die Anerkennung durch die Belohnung. Gewisse Psychologen gehen sogar so weit, dass sie sagen, dass die Freude an der Arbeit durch grosse Belohnung von außen kann zerstört werden. So, dass es wichtiger wird, was ich bekomme, als was ich mache. Herausgefunden eigen Forscher, dass durch eine Untersuchung mit Kindern, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Zimmer. Die Kinder, die belohnt worden sind, haben an der eigentlichen Arbeit keine Freude mehr gehabt.
Man hat die Kinder Sachen machen, sich mit Aufgaben beschäftigen. Und die einen hat man dafür belohnt und die anderen nicht. Und dann hat man geschaut, dann hat man sozusagen sie hocken im Klassenzimmer, wo sie sich dafür beschäftigen. Und man hat einfach mal geschaut, wie viele von denen sich mit den Aufgaben beschäftigen, die sie vorher hatten. Und die dafür sie belohnt wurden, haben das sehr viel weniger gemacht. Also das ist nachher sehr berühmt worden aus dem Korruptionseffekt von extrinsischer Belohnung, von nachher intrinsische Motivation kann untergraben. Man kann das nicht teilgell auf die Arbeitswelt übertragen, weil selbstverständlich gehört die extrinsische Belohnung, also der Lohn, da auch mit dazu. Aber wenn es einseitig auf das geht, dann kann die Freude an der Arbeit und die intrinsische Motivation tatsächlich abnehmen und eine gewisse Distanz bis hin zu einem gewissen Zynismus kann züchtet werden.
Züchten? Ein bemerkenswertes Wort in diesem Kontext. Weil suggeriert, dass in der Bankenwelt extra die extrinsische Motivation gepusht wird. Pusht, so als die Arbeiter, in diesem Fall die Manager, Leistungskriterien akzeptieren, die nicht nachhaltig sind.
Was ich ja schon glaube, ist, dass in gewissen Teilbereichen sich eine Kultur hat herausgebildet, wo man das so fest betont hat, eben mit den Boni und noch mehr, und hat Leute abgeworben mit noch grösseren Boni und so weiter. Dass man dort eine Kultur hat gefördert, wo das Extrinsische ganz fest betont. Und wenn man das macht, führt das natürlich auch im Laufe der Zeit dazu, dass sozusagen auch Leute angezogen werden, wo ihnen das wichtig ist. Und das würde dafür sprechen, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich untermauern könnte, aber das würde dafür sprechen, dass dort tatsächlich gewisse Ansammlungen sind von Leuten, die das mehr betonen als in anderen Bereichen.
Ob bewusst züchtet oder nicht, Tatsache ist, die Anerkennung von außen macht extrem viel. Denn die Belohnung, also der Lohn oder eben der Bonus, verhelfen nicht nur zu Statussymbolen wie teuren Autos, Segelschiffe oder gigantischen Häusern, also einem exklusiven Lebensstil. Nein, sie führen zu viel, viel mehr. Sie verhelfen einem Menschen zu sozialem Renommee. Der Ex-Investmentbanker Sander Mallin erinnert sich genau daran.
Es hat natürlich den netten Nebeneffekt, dass man als Mäzen und Gönner A. anerkannt ist und B. dass wir eine Eigendynamik entwickelt und entsprechend auch wieder überall eingeladen wird.
Sie sind dann auch Mäzen gewesen?
Ja.
Überall eingeladen werden, das heisst, man ist dann logisch in der Gesellschaft sehr angesehen.
Richtig, also das ist, mehr ein indirekter Effekt als ein direkter Effekt. Also man profitiert über das Geld vom Status, sozialen Status. Es ist eigentlich primär die Anerkennung von aussen.
Man wird von aussen, also von der Aussenwelt anerkannt, weil man durch gigantische Löhne auch als Mäzen auftreten kann. Der gigantische Lohn verändert sich quasi zu sozialem Kapital. Mit dem Effekt, dass wenn man keinen Bonus mehr hat oder noch schlimmer den Job verliert, die Anerkennung auch wieder verliert. Genau das ist im Sander Mallin passiert. Vor 10 Jahren war das. Die Dotcom-Blodren ist geplatzt. Er hat als einer der Generaldirektoren der Deutschen Bank in Zürich zuerst Leute entlassen und nachher hat er selber den Hut nehmen.
Also zuerst ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Dass das einen direkten Zusammenhang hat mit dem Sozialstatus, ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, weil plötzlich sogenannte gute Freunde kein Interesse und keine Zeit mehr hatten. Also dort hat man, wie soll ich sagen, zum ersten Mal die Spreu vom Weizen können trennen, wer ist Freund wegen der Person und wer ist Freund wegen dem Status. Das war eine sehr interessante Erfahrung.
Was macht das denn mit der eigenen Person, wenn man sich so fest identifiziert mit dem? Muss man sich dann neu erfinden nachher?
Ja, sich selber neu erfinden, das kann man wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das Samenkorn schon vorne gelegt. Also Ich persönlich habe jetzt ja schon während meiner hochaktiven Zeit, wo die ganze Arbeit sehr spannend war, doch manchmal das Gefühl gehabt, ja, ist es das alles gewesen? Geht es jetzt einfach nur die nächsten 25 Jahre so weiter? gibt es noch sinnvollere Tätigkeiten im Leben. Es ist einfach so bequem, macht einfach weiter, weil es so funktioniert. Und so hat man wie einen äußeren Anlass, einen Stopp zu machen, zu sagen, ja, jetzt müssen wir das Ganze mal überlegen und schauen, was gibt es denn sonst noch im Leben. Da gibt es eigentlich nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Man muss eigentlich beim Gleichen weitermachen, man kann nicht viel anders machen, außer man hat eben schon früher noch andere Interessen gehabt. Dort ist dann wieder die Wegscheide, wo man sieht, welche Leute haben nur für den Beruf gelebt und welche haben schon früher noch andere Interessen gehabt.
Mit Hilfe von guten Freunden hat er es geschafft, sich als, wie er sagt, unabhängigen Verwaltungsrat zu etablieren und daneben sich auch noch nicht profitorientiert zu betätigen. 30% von seiner Zeit wende er dafür auf. Zum Beispiel ist er im Verwaltungsrat von Green Cross International. Was gibt ihm seine heutige Tätigkeit?
Es gibt mir insofern mehr, indem ich in ganz andere Kreise von Leuten hineinkomme. Es ist für mich persönlich spannend, ob es für die Menschheit etwas mehr bringt oder so. Ist schwierig zu sagen. Für mich ist es spannend, weil ich mal nicht immer nur eingegangen bin in eine Kategorie Leute, sondern ganz, ganz, ganz viele und ganz spannende Leute kennengelernt habe in verschiedenen Kulturen.
Würden Sie jetzt sagen, Sie leisten mehr, als Sie vorher geleistet haben? Also verdienen Sie weniger?
Ich verdiene schon weniger, aber ich leiste auch weniger im Sinn von Wertschöpfung, finanzielle Wertschöpfung. Ich leiste viel mehr als früher auf der emotionalen Ebene. Ich habe arbeitszeitmässig fast gleich viel wie vorher. Ich mache einfach anders.
Und wie haben Sie das gemeint, dass Sie emotional mehr leisten als vorher?
Ja, ich habe mehr Zeit für andere Leute. Für, wie soll ich sagen, Leute und Sachen, die sich nicht direkt in Geld ummünzen lassen. Das muss nicht immer rendieren.
Der Druck, also es immer muss rendieren, der output-orientierte Zwang falle weg. Das heisst, der Ex-Investmentbanker leistet heute mehr auf der Verhaltensebene und weniger auf der Output-Ebene. Der Inhalt von seiner Arbeit ist wieder wichtiger. Er leistet nicht weniger, sondern einfach nach anderen Kriterien, wo offenbar auch Emotionalität eine Rolle spielt. In seiner leitenden Position in der Investmentwelt ist das offenbar kein Thema gewesen. Der Welt der Grossbanken den Rücken kehren, das aber macht vielen Kadermitarbeitern, die in der aktuellen Krise den Job verloren haben, enorm Mühe. Das sagt eine, die jetzt in der Krise viel mehr mit Kaderleuten aus der Finanzwelt zu tun hat als vor der Krise. Sie, das ist Brigitte Remz, von Haus auf Philosophin. Heute schafft sie als Partnerin von der Outplacement-Firma Dr. Nadig und Partner, hilft dort im Auftrag von Firmen, aber Stellen abbauen, den ehemaligen Mitarbeiter einen neuen Job zu finden.
Also wenn man anfängt, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln mit einem Banker, dann bleibt ja eigentlich fast nur wieder Bank, wenn er auch nur annähernd an eine ähnliche Salärstufe heran will. Das ist in anderen Bereichen manchmal anders.
Wird das denn nicht hinterfragt, das System, das einem quasi ausgespuckt hat, weil Sie sagen, man will ganz schnell wieder rein?
Also ich denke, es wird sehr, sehr selten wirklich hinterfragt. Es wird natürlich hinterfragt, auch im Rahmen vom Beratungsprozess. Wir führen hier immer sehr ausführliche Standortbestimmungen mit unseren Klienten durch, wo auch Wertefrage, auch ethische Fragen und so ganz sicher Bestandteil sind. Aber ich muss sagen, so in letzter Instanz ist es eigentlich so, dass 95% der Klienten wieder genau dorthin zurück wollen, wo sie herkommen. Nämlich in mehr oder weniger geschlossenes Banken- oder Versicherungssystem mit guten Salären, mit einer Funktion, die man nach außen zeigen kann, mit einem gewissen Prestigefaktor und auch mit all den Goodies, die verbunden sind. Das kann der Dienstwagen sein oder, weiß nicht, die Membership für irgendeinen Golfclub. Also die Attraktivität des Systems ist schon relativ hoch. Und ich denke, dass jetzt die Leute, die per se dazu neigen, so ein System extrem zu hinterfragen, auch meistens nicht in der Bank in die oberste Führungsetage kommen, die zu sehr zu Selbstreflexion neigen, die steigen vielleicht dann schon vorher aus. Und wenn sie dann unfreiwillig ausgeschieden werden, dann ist eigentlich der erste Impuls wieder zurück an die Futtertröge letztlich.
Und die Futtertröge sind im oberen Segment vom Finanzsystem immer noch viel, viel voller als bei anderen Arbeitgebern. Als die Finanzwelt derart die Futtertröge hat, sind für die allermeisten, die in diesem System daheim sind, selbstverständlich. Und auch an die Boni gewöhnen wir sich.
Saläre in eigentlich unüblich großen Höhen. Man hat sich daran gewöhnt. Ich erlebe jetzt ehrlich gesagt tatsächlich selten, dass ein Banker sagt, das ist doch eigentlich verrückt, wie viel ich verdient habe, wenn ich mir vergleiche, was die berühmte Krankenschwester verdient. Das sind so Überlegungen, die hier selten geäußert werden. Das sind eher Überlegungen innerhalb des Systems. Für den Status, den ich in unserem Unternehmen hatte, habe ich eigentlich gerade richtig verdient oder zu viel oder zu wenig. Also systemimmanent.
Man vergleicht sich mit links und rechts, wenn man seine eigene Leistung und ihren Preis hinterfragt. Der Leistungsbegriff in den oberen Etagen von der Finanzwelt ist ganz stark an output-orientierte Kriterien gekoppelt. Das beobachtet auch Brigitte Rimz.
Dass mir Manager sagen, ich habe da jetzt so viel gegeben, ich war immer verfügbar, ich hatte nie Ferien, ich habe jedes Wochenende gearbeitet und jetzt das. Ich höre selten, dass mir jemand sagt, jetzt habe ich so gute Entscheidungen getroffen für die Bank, ich habe so gute Gedanken gehabt und Ideen und die in die Bank einfließen lassen und jetzt wollen die mich nicht mehr. Also es ist eher Arbeit und Leistung so in so einem Produktivitätssinn als im Sinn von Gedanken haben, Ideen entwickeln. Das hört man eigentlich seltener.
Also dass es wie auch darstellbar ist, ich habe so und so lange geschafft, weil eine Idee, die braucht vielleicht ja möglicherweise wenig Zeit.
Ja, klar. Ich meine, die Frage ist ja, wie man Leistung definiert. Mein Vater hat immer gesagt, er war auch Manager, aber in einem ganz anderen Zusammenhang, er hat immer gesagt, wenn er eine gute Idee in der Woche hat, dann ist er sein Salär mehr als wert. Und diesen Gedanken, den finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, woran misst sich denn die Leistung gerade auf einer Top-Ebene für ein Unternehmen? Dass man arbeitet wie ein Pferd oder dass man Muße hat, sich auch mal zurückzulehnen und zu denken für ein Unternehmen? Und jetzt gerade im Rahmen so des Diskurses, der zurzeit läuft, wäre das vielleicht tatsächlich auch mal ein Ansatz zu überlegen, wird nicht fast zu viel gearbeitet und zu wenig gedacht in diesen Unternehmen.
Nur Leistungen wie Ideen sind viel schwieriger zu bewerten und erfassen als Leistungen, die man einfach messen kann, die sich sofort schwarz auf weiß niederschlägt. Möglich, aber wär's, sagen die Arbeitspsychologen. Man müsste einfach die Kriterien der Leistungsbemessung verändern. Kriterien, die nicht so stark auf einen Output, dafür mehr auf einen Inhalt fokussieren. Und sagen die Arbeitspsychologen, es wäre auch möglich, dass man die Löhne bzw. die Lohnanreize im Top-Management runterfährt, ohne dass die Manager in Heerscharen künden.
Zum Beispiel hat man verglichen Lohnanreize mit zum Beispiel Feedback der Vorgesetzten oder Anerkennung der Vorgesetzten. Und der zeigt sich, dass Feedback und Anerkennung der Vorgesetzten die gleichen Leistungssteigerungen gebracht wie der Leistungslohn.
Feedback als Mittel zur Leistungssteigerung tönt sinnvoll und nicht danach, als würde es Millionen kosten. Warum man aber lieber Millionen zahlt, um die Leistung zu steigern, gerade als nächstes.
Der S3 Input. Where's the
I was washing his car with a friend of mine. It was a little fat guy in a red jumpsuit. I said, that looks kind of funny. He said, I know it does too. They got a great big house on the hill here. Great big line wife inside it. Great big pool in my backyard. Another great big
Input.
Bonus ist in diesen Tagen das Schimpfwort Nummer 1. Mittlerweile finden auch Politiker von links und rechts, jetzt ist genug abgezockt. Nur, wie sie dieser Art von Kapitalismus der Regel schieben wollen, darüber sind sie noch nicht einig. Die Abzockerinitiative polarisiert und lässt die allerwenigsten kalt. Wir fragen schon heute, was braucht es eigentlich, woraus unser Finanzsystem nicht bald schon wieder an die Wand gefahren wird. Ihr hört Input und auf diese Frage suchen wir jetzt Antworten. Auch für den Wirtschaftswissenschaftler Bruno S. Frey ist klar, es muss sich etwas ändern. Die Welt der Grossbanken ist voller finanzieller Auswüchse und das ist längerfristig nicht verträglich, weder für die Branche noch für die Gesellschaft. Das gewinnorientierte Denken müssen wir eindämmen, meint er. Aber nicht der Staat müsse das machen, sondern die Aktionäre müssen gegen die Auswüchse vorgehen.
Was ich natürlich würde sagen, ist, dass die Pensionskassen, die ja unheimlich viel Geld von uns allen verwalten, die müssten entschieden auftreten. Das sind, im Moment machen die alles, was das Management ihnen vorsagt. Also die müssten unabhängig sein und wirklich für uns, die dann später von diesen Pensionen leben, energisch auch ihren Willen kundtun und die exzessiven Managerlöhne also wirklich verhindern. Und das läuft eben heute sehr stark über Boni und Aktienoptionen.
Verhindern Sie wären eigentlich für ein massives Beschneiden der Boni?
Ja, ich würde sagen, die Sicht von diesen Managern von der Pensionskasse müsste sein, dass sie darauf hinwirken. Also ich möchte es jetzt nicht verbieten, staatlich. Und wir sollten vielleicht auch nicht nur von diesen Boni reden, nochmal, sondern auch von den Aktienoptionen. Das ist ja auch eine ganz spezielle Sache. Aktienoptionen bedeuten ja, dass man Aktien zu einem tiefen Preis kaufen kann und dann auch zu einem hohen verkaufen. Wenn aber der Aktienwert tiefer liegt, dann muss man nicht kaufen. Dann verliert man also gar nicht. Sondern wenn schon, muss man Aktien selber geben, dann die können ja im Wert sinken, wie wir es jetzt bei den Banken gesehen haben. Und dann würden die am Verlust mittragen, die dafür verantwortlich oder teilweise dafür verantwortlich sind.
Das heisst, der Wirtschaftswissenschaftler Bruno S. Frey ist nicht generell gegen gewisse finanzielle Anreize für eine starke Leistung der Mitarbeiter. Aber die Kriterien dieser Anreize müssten eben verändert werden. So, als die Mitarbeiter nachhaltig wirtschaften. Also sie müssen die Verantwortung für ihr Handeln mittragen und dass sie demnach wieder mehr am Inhalt der Arbeit interessiert wären.
Wenn man Leute auswählt, die ausschließlich nur an Geld interessiert sind, dann kann man nichts machen. Und dann nachher ist es ganz wichtig, dass man den Inhalt der Arbeit auch zur Kenntnis nimmt. Einmal das. Einfach nur, auch, dass der Vorgesetzte schaut, was wird inhaltlich gemacht und dann mit Lob und Anerkennung. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, sogar mit Auszeichnungen. Auszeichnungen für den Inhalt der Arbeit. Das hat sich gezeigt, in vielen amerikanischen Unternehmungen wird das gemacht. Auszeichnungen, wo mit sehr wenig materiellem Gewinn verbunden ist. Also da kriegt man oft vielleicht ein Wochenende mit der Frau oder Freundin oder ein schönes Nachtessen. Das Entscheidende ist, dass die Leute sehen, aha, meine sorgfältige Arbeit wird zur Kenntnis genommen, wird auch geschätzt.
Denn ohne vernünftige Wertschätzung von aussen schafft kein von uns gut. Das hat auch der Arbeitspsychologe schon in dieser Sendung gesagt. Vernünftig darum, weil es darum geht, das richtige Mass zu haben. Zu niedrige Löhne oder auch nur klitzekleine Boni oder Prämien wirken nämlich eher demotivierend. Bemerkenswerterweise aber, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Semmer, braucht es für außerordentliche Motivation von Mitarbeitern gar nicht unbedingt außerordentlich viel Lohn oder Lohnzuschuss. Die Anerkennung in Form von menschlicher Wertschätzung durch den Vorgesetzten verhelfe auch zu Höchstleistungen. Das zeigen Untersuchungen, wo man die Wirkung von Lohnanreiz verglichen hat mit der Wirkung von Feedback durch Vorgesetzte.
Der zeigt sich, dass Feedback, wo Anerkennung durch Vorgesetzte die gleichen Leistungssteigerungen gebracht wie der Leistungslohn.
Eine erstaunliche Aussage. Die menschliche Wertschätzung durch einen Vorgesetzten können genau gleich zu Höchstleistungen antreiben wie ein Extrabatzen. Das Problem dabei, zu wertschätzen, das ist alles andere als einfach.
Es ist im Alltag gleich sehr schwierig. Die Leute sind häufig nicht sehr gut im Wertschätzung zeigen. Es ist auch schon wegen dessen schwierig. Oder? Also Führungsspannen, die sind grösser geworden. Und ich muss natürlich als Vorgesetzter auch Zeit haben, mit meinen Leuten zu reden und ihnen zu zeigen, dass ich sie schätze und ihnen zu helfen bei der Arbeit und so weiter. Das heisst, es ist schon schwierig, im Alltag das umzusetzen. Es kommt natürlich auch dazu, sobald man das mehr betont, muss man auch immer wieder auf Gerechtigkeit schauen, wenn man jemanden lobt und dann aber dran nicht. Oder?
Weil kann aber auch nicht immer alle loben. Nein. Also, sonst ist es auch wieder ungerecht.
Das ist ja so. Aber man muss ein bisschen darauf schauen, dass man nicht, wenn man gerade zufällig sieht, was der eine macht und das, was der andere gestern gemacht hat, auch gut war, ist nicht gewürdigt worden. Also man muss also ganz fest darauf achten, dass man das in einem sehr ausgewogenen Verhältnis hat, weil sonst tut man neue Ungerechtigkeiten im Empfinden der Leute erzeugen. Und das erfordert ziemlich viel soziale Fähigkeiten und viel Zeit.
Und an der Zeit und der sozialen Fähigkeit fehlt es häufig. Aber, sagt Norbert Semmer, wenn beides vorhanden wäre, dann leisten die Mitarbeiter sehr viel, ohne dafür gigantische Summen zu verlangen. Also nicht ohne gigantische Summen, ohne Topsalär, Boni, Gott, das betonen die Banken immer wieder. Mit dem Argument, man müsse Top-Leute halt auch top zahlen, weil sie sonst davonlaufen. Der Wirtschaftswissenschaftler Bruno S. Frey findet das Argument fadenscheinig.
Das ist ja die Bank, die das sagt. Und die haben alle ein Interesse an hohen Löhnen auf der Bank. Und darum kommt das Argument sehr rasch. Früher ist gesagt worden, wir müssen hohe Löhne zahlen, weil die Leute so grosse Gewinne machen. Und ganz plötzlich jetzt reden wir nicht mehr von den hohen Gewinnen, die sie machen. Machen sie im Moment auch nicht so. Aber es wird gesagt, sie würden weggehen. Nicht? Das Argument wird einfach so je nach Bedürfnis gebraucht. Und ich würde es eben darauf ankommen, wenn die Leute sagen, ich gehe, dann würde man sagen, gut, durch die Tür gehen sie. Ich bin ziemlich sicher, wenn man das 20, 30 Mal klar gesagt hat, dann würden die Leute nicht mehr kommen und würden nur sagen, ich arbeite nur, wenn ich mehr Geld kriege.
Wie sieht das ein, der jahrelang, wenn er selber sagt, hochaktiv als Investmentbanker mitgewirkt hat? Bei der Merrill Lynch, der Deutschen Bank, der restrukturiert hat, entlohnt hat und selber viel Geld eingefahren hat. Wie viel will er nicht sagen? Wie sieht das der Ex-Investmentbanker Sander Malin? Ist er sein Geld zehnmal wert gewesen?
Jetzt muss ich natürlich selbstverständlich Ja sagen. Nein, aus heutiger Sicht würde ich sagen, man kann die gleiche Leistung auch für weniger Geld haben. Es liegt im System und das System ist zum Teil heute noch falsch.
Sie sagen, das Argument, das ja die Banken immer sagen, wir müssen die Spitzensalär zahlen, sonst kriegen wir keine Spitzenleute, sonst gehen sie nämlich weg. Beispiel UBS hat gezeigt, dass sie ganze Teams sind quasi weggegangen. Sie sagen, das Argument stimmt nicht.
Es ist richtig und falsch. Ich finde es grundfalsch, weil es genügend sehr gute Leute auf dem Markt hat, die Jobs für weniger Geld machen würden. Es ist richtig, dass natürlich ganze Teams weggehen, aber das ist nichts Neues, das hat es immer schon gegeben. Um mehr Geld zu verdienen, der Fehler ist einfach, dass man mehr Geld bietet. Wenn man das System ändern will, muss man aufhören, mehr Geld zu bieten. Weil ich bin 100% überzeugt, dass man gleiche Qualität durchaus zu billigeren Preisen bekommt. Und zwar global, nicht nur in der Schweiz.
Das heisst, das ist eine Ausrede der Banken und dementsprechend auch, dass man ja, wenn man die Ausrede so bringt, auch selber will noch weiterhin viel verdienen. Also die, die das sagen, ich will ja auch viel verdienen.
Eine Ausrede, das ist sehr heikel. Es ist letztendlich auch Marketing. Weil es geht ja alles darum, man muss der Beste sein oder man will der Beste sein und entsprechend wenn Kunden auch nur zum Besten gehen. Und wenn man will demonstrieren, dass man der Beste ist, muss man ja auch die besten Leute haben. Wenn man die besten Leute will haben, muss man ja auch die besten Löhne zahlen. Marketingmäßig macht das alles Sinn. Aber rein von Arbeitsqualität her und Arbeitsmenge her ist es völliger Blödsinn. Ich behaupte, die sogenannten Besten sind einfach die besten Verkäufer. Und es geht vor allem ums Marketing.
In den Augen vom ehemaligen Investmentbanker Sander Mallin sind Spitzensalär also nichts als eine Marketingstrategie. In sich eine stimmige Aussage. Sie passt für die Welt, wo Leistung schnell nach aussen sichtbar muss sein, wo das Ziel wichtiger ist als der Weg, weil der Weg ans Ziel schon lange nicht mehr interessiert, wenn im Ziel die grosse Belohnung winkt. Machen wir doch zum Schluss ein kleines Gedankenspiel. Der Sander Mallin wäre immer noch Investmentbanker, sein Lohn aber wird massiv gekürzt. Hätte er dann für weniger Geld auch so viel geschafft?
Ich muss so sagen, solange ich mehr bekommen kann, hätte ich natürlich nicht für weniger geschafft, logisch. Aber es ist global nicht nötig, so viel zu zahlen.
RS3 Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.